Johannes 4, Vers 23 und 24. Dort sagt Jesus, es kommt die Stunde, ist jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen, in Geist und Wahrheit anbeten. Ich habe hier zwei Worte eigentlich hervorgehoben, die ganz deutlich machen, dass Gott wählerisch ist. Es gibt eine Qualität der Anbetung. Gott ist wählerisch. Er möchte nicht nur irgendeine Anbetung haben. Er ist nicht interessiert an dem Ritual der Anbetung oder an irgendeiner von Menschen gesetzten Form von Anbetung, sondern er sagt, nein, wenn du mich anbeten willst, dann tu es bitte so, wie es mir gefällt. Und die Anbetung, die mir gefällt, die muss zwei Bestandteile haben. Es muss im Geist geschehen und es muss in Wahrheit geschehen. Das sind die einzigen Qualifikationen, die du bezüglich Anbetung finden kannst. Es muss in Geist und Wahrheit geschehen. Wo Jesus gesalbt wurde von Maria in Johannes 12, Vers 3, da steht, dass sie Jesus salbte mit Salböl aus echter Nadel. Und hier haben wir genau das in einem Bild beschrieben. Das Salböl steht für den Geist und die echte Nadel, das Echte, steht für Wahrheit. Maria betete Jesus an in Geist und Wahrheit. Was ist Anbetung im Geist? Nummer 1. Anbetung im Geist geschieht in der Dimension des Geistes. Der Vater sucht solche, die ihn im Geist, Entpneumatie heißt es dort, im Geist, in der Dimension des Geistes. Ich möchte euch einen Vers vorlesen dazu. Das ist aus 1. Korinther 2, die Verse 10, 11, 13 und 14, ein Auszug. Und ich lese das mal so zusammen. Uns aber, sagt Paulus, hat Gott es geoffenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Davon reden wir auch, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Wenn ich euch fragen würde, welches Wort da sehr häufig vorkommt, was würdest du sagen? Geist. Das ist ein Punkt, den Paulus hier machen will. Er sagt, es gibt eine Dimension, die nennen wir Geist, und eine andere Dimension, die nennen wir Natur. Die geistliche Dimension und die natürliche Dimension sind völlig voneinander unterschieden. Es ist so wie Wasser und Luft. Es gelten manchmal die gleichen Gesetzmäßigkeiten dort. Und genauso ist es so, dass die geistlichen Gesetze, die Gesetze, die in der geistlichen Dimension greifen, die greifen auch in den natürlichen Dimensionen. Hast du schon einmal gesehen, dass ein Vogel und ein Fisch enge Gemeinschaft haben? Die werden nie Gemeinschaft miteinander haben. Warum nicht? Weil sie in totalen unterschiedlichen Elementen leben. Ein Fisch lebt in dem Element, das man Wasser nennt, und ein Vogel lebt in dem Element, was man Luft nennt. Das bedeutet, geistlich gesprochen, der natürliche Mensch, das haben wir gerade gelesen, der kann nicht mit Gott, der Geist ist, Gemeinschaft haben. Das geht nicht. Der lebt in einer total anderen Dimension. Kein Wunder, dass Ungläubige mit vielen Sachen, die für Gläubige, für uns wichtig sind, überhaupt nichts anfangen können. Und es scheint wirklich so zu sein, dass wir auch nicht beauftragt sind, alles erklären zu müssen, weil der natürliche Mensch kann einfach nicht wahrnehmen, was des Geistes Gottes ist. Das muss geistlich gedeutet werden. Deswegen ist es gut, auf Leute einzugehen und ihnen das Evangelium verständlich zu machen, auf ihre Ebene zu bringen. Aber lass dich nicht in eine Richtung bringen, wo du versuchst, das Evangelium und die geistlichen Dinge, die Dinge des Geistes Gottes, auf eine menschliche Ebene zu bringen, dass du nachher Gott daraus verlierst. Weil Menschen ohne Gott können nicht geistliche Dinge wirklich ergreifen. Sie brauchen den Heiligen Geist. Das ist genau das, was Paulus hier in diesem Abschnitt beschreibt. Das könnt ihr selbst zu Hause nachlesen. Es gibt also zwei verschiedene Lebensräume. Wer von euch kennt den Film Matrix? Ich muss sagen, dieser Film hat mich beeindruckt von der Seite, dass in einer vorzüglichen Weise dargestellt wird, dass es in der Tat zwei verschiedene Dimensionen gibt. Und was sehr interessant ist in diesem Film, dass die Dimension, in der die Menschen lebten, eine Täuschung war. Und sie wussten es nicht. Das war alles so geschickt gemacht, durch die Matrix so dargestellt, dass die Leute dachten, das ist die Realität. Es war aber gar nicht die Realität. Die Realität war etwas ganz anderes. Und nur einige Leute hatten die Chance gehabt, das zu durchschauen und in der Realität zu leben. Vergiss mal den ganzen Quatsch, der damit verbunden ist. Aber dieser Film zeigt dir sehr deutlich etwas von dem, wo wir drin leben. Es gibt zwei Dimensionen. Gottes Dimension ist nicht weit weg. Wir denken immer, hier ist die Erde und der Himmel, oh, weit, weit weg. Gott ist nicht weit weg. Du brauchst nur, mit Gott in Kontakt zu kommen. Und er ist sehr, sehr, sehr nah da. Und du bist in einer anderen Welt. Und diese Welt heißt die Dimension Geist. Und jetzt sagt der Herr, dass wir ihn anbeten sollen in dieser Dimension. Was wir hier praktizieren, hat nur dann wirklich geistliche Realität und Kraft, wenn wir das alles mitnehmen, die Musikinstrumente, unsere Stimmen, und in die Dimension, die man nennt Geist, befördert. Ist es möglich, dass ein ungläubiger Musiker in deinem Lobpreisteam ist? Es ist möglich, es ist alles möglich, natürlich. Ja, das ist nicht das Problem. Kann ein ungläubiger Musiker den Herrn anbeten? Er kann Anbetungslieder spielen, er kann auch eine CD produzieren. Und da werden wir alle durch gesegnet, weil es eigentlich für Menschen ist. Also eine CD produziert man nicht für Gott. Es soll Gott verherrlichen natürlich, aber es ist eigentlich für uns Menschen, dass wir aufgebaut werden, dass wir unseren Gedanken auf Gott gerichtet werden und so weiter und so fort. Er kann auch eine Gemeinde unterhalten, aber er kann niemals im Geist anbeten. Um im Geist anbeten zu müssen, die erste Voraussetzung, die du haben musst, ist, dass du aus dem Geist geboren sein musst. Jesus sagte, als Nikodemus zu ihm kam, es sei denn, du bist von Neuem geboren, kannst du nicht in das Reich Gottes eingehen. Um in die Dimension Geist einsteigen zu können, musst du von Neuem geboren werden. Was aus dem Fleisch gezeugt wird, bleibt Fleisch. Was aus dem Geist geboren wird, ist Geist. Das ist zunächst einmal die Voraussetzung. Ungläubige gleichen einem Radiogerät, was keine Antennen hat. Und was sie hören, ist gar nichts, es ist nur Krach. Wir können gar nicht damit anfangen. Um die Dimension der Radiowellen wahrnehmen zu können, brauchst du einen Empfänger. Und das ist der Heilige Geist in uns Menschen. Ja, du musst deine Antenne anstöpseln und dann kannst du plötzlich wahrnehmen, dass dieser ganze Raum hier, in dem wir gerade jetzt hier sind, voller Wellen ist. Ohne den Heiligen Geist gibt es keine wahre Anbetung. Wie Paulus sagt in 1. Korinther 2, was ich gerade vorgelesen habe, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Nur er kennt Gott. Nur er kann dir erklären, wer Gott ist. Nur er kann dich zu der Person führen, die du anbeten möchtest. Ohne eine Person zu kennen, kannst du eigentlich nicht diese Person wirklich eine Beziehung haben und auch schon gar nicht anbeten. Deswegen betet Paulus für die Epheser und betet für sie, dass der Gott ihres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, ihnen geben möge den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Das ist ein gutes Gebet. Ständig zu beten, dass der Heilige Geist die Augen unseres inneren Menschen erleuchtet, dass wir erkennen können, die Person, mit der wir es zu tun haben. Dann sagt Jesus über den Heiligen Geist in Johannes 16, Vers 13, 14, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Der Heilige Geist ist der beste Anbetungsleiter, den es gibt. Denn er leitet uns in die Wahrheit. Das bedeutet zu Jesus. Also, Anbetung im Geist ist eine vom Heiligen Geist inspirierte Anbetung. Heutzutage ist es üblich, dass man eine CD macht und es gibt Anbetungsmusik noch und nöcher. Und das ist auch nicht verkehrt. Es ist ein Segen. Das ist gut. Aber wir dürfen nicht denken, dass nur weil wir Musik haben, christliche Musik haben und christliche Lieder singen, dass das Anbetung im Geist ist. Gott ist nicht interessiert an den Liedern in erster Linie. Gott ist nicht interessiert an der Virtuosität der Musiker. Gott ist interessiert an dem Anbetern. Zweitens zu diesem Thema, Anbetung im Geist ist dynamisch. Und wir bleiben hier im 1. Korintherbrief, In Kapitel 4, Vers 20 sagt Paulus, das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Das Reich Gottes besteht nicht aus Begriffen, aus Worthülsen, die irgendwie gefüllt werden von irgendjemand. Das Reich Gottes besteht nicht daraus, dass wir darüber reden. Nur weil wir darüber reden, ist noch lange nicht das Reich Gottes da. Überall, wo das Reich Gottes ist, da ist eine Auswirkung, da ist Kraft. Und das Wort für Kraft hier ist dieses Wort Dynamis. Und ihr wisst sofort, womit wir dieses Wort in Verbindung bringen können. Da kommt das Wort Dynamit her oder unser Wort dynamisch. Und in der Tat, Anbetung im Geist ist dynamisch, weil der Heilige Geist ist der Repräsentant des Reiches Gottes. Und wenn das Reich Gottes in Kraft besteht, dann ratet mal, was passiert, wenn der Heilige Geist da ist. Alles, was vom Geist kommt, ist dynamisch. Eigentlich könnte man sagen, das ist sein Wesen. Wenn du in der Bibel das nachvollziehst und studierst, es gibt verschiedene Bilder für den Heiligen Geist. Es gibt das Bild vom Feuer. Feuer ist dynamisch, oder? Es gibt dieses Bild vom Wind. Das Wort für Geist in der griechischen und auch in der hebräischen Sprache ist das gleiche Wort, was für Wind gebraucht wird. Das heißt, wann immer der Heilige Geist wirkt, da ist Dynamik, Energie. Ein anderes Bild für den Heiligen Geist ist Wasser, Wasserströme. Wiederum die Dynamik des Heiligen Geistes. Interessanterweise sind das all die drei Dinge, die Elemente, Feuer, Wind, Wasser, das sind die Elemente, aus denen wir unsere Energie schöpfen, im Natürlichen. Der Heilige Geist ist voller Dynamik. Und die Anbetung, die Gott gefällt, ist die Anbetung, die gezeichnet und durchdrungen ist von der Dynamik des Heiligen Geistes, von dem Leben des Heiligen Geistes. Anbetung im Geist bedeutet nicht, dass wir laut sind und rumhüpfen wie die Wilden. Das ist es auch nicht. Aber Anbetung im Geist bedeutet, dass die Dynamik des Heiligen Geistes unser Leben ergreift. Und wir erlauben, dass der Heilige Geist uns in Bewegung setzt. Anbetung im Geist, intensive Anbetung. Je mehr der Heilige Geist Raum bekommt an unserer Anbetung, desto dynamischer wird sie sein. Es gibt Gemeinden, die wollen nichts mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Die wollen nichts mit seinem Wirken zu tun haben, aber sie wollen Anbetung haben. Das kann nicht funktionieren. Du wirst bestenfalls eine gute Gesangszeit haben. Und das heißt nicht, dass Leute nicht gesegnet werden, weil Gott sieht das Herz des Einzelnen und Gott wird jedem begegnen, der sich bewusst ausstreckt. Aber wenn wir Anbetung in der Dimension des Heiligen Geistes erleben wollen, dann müssen wir auf eine andere Ebene kommen. Du fragst mich, was hat Geistestaufe zu tun mit Anbetung? Alles. Die Orte, die dem Heiligen Geist Raum geben, sind normalerweise die Orte, wo die intensivste und stärkste Anbetung ist. Du kannst nicht das trennen. Du kannst nicht sagen, ja, ich will die Anbetungsmusik haben, weil es ist schön, das Gott zu preisen, aber den Heiligen Geist, das ist nicht so ganz mein Fall. Kannst du nicht machen. Weil Gott möchte, dass wir ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Anbetung und Geist ist dynamisch. Jesus sprach von den Strömen lebendigen Wassers, die von denen fließen würden, die an ihn glauben, in Johannes 7, Vers 38 und 39. Und das ist in der Tat, was Anbetung und Geist ist. Es ist lebendig. Es ist erfrischend. Es ist für jeden Beteiligten eine Quelle. Der Strom Gottes, Hesekiel 47, ein Bild ist für das Wirken, das Kraftvoll des Heiligen Geistes. Hesekiel stand erst am Ufer und dann ging er knöcheltief hinein. Und der Herr zog ihn noch tiefer und tiefer. Bleib nicht am Ufer stehen. Trete hinein in die Dimension des Geistes. Geh hinein in den Fluss. Hesekiel ging erst ein Stück knöcheltief, dann ging er ein weiteres Stück weiter, dann war er knietief, hüfttief und nachher kam er in eine Dimension, eine Ebene, wo er nicht mehr stehen konnte. Er war total ausgeliefert dem Strom. Und das ist genau das, was Gott uns geben möchte. Er möchte, dass der Heilige Geist Vorfahrt hat, Raum hat, dass wir uns ihm ausliefern. Und es fängt damit an, dass wir knöcheltief reintreten. Vielleicht fängt das für einige an, dass sie erstmal am Ufer stehen und sagen, soll ich meinen Zeh überhaupt da reinstecken? Das ist mir ein bisschen fremd und unheimlich. Okay, ich wage es mal. Und plötzlich steckst du den Fuß rein und sagst, Mann, das ist nicht schlecht. Ich wage es doch nochmal einen weiteren Schritt. Oh, ist doch ein bisschen fremd für mich. Aber es ist gut. Und so gehst du Stück für Stück in den Strom. Und weißt du, wer in diesem Strom ist? Wer dich erwartet? Das ist Jesus. Er sagt, komm. Komm in den Strom. Komm in den Strom meines Geistes. Das ist Anbetung, was wirklich nicht nur das Herz Gottes erfüllt und erfreut, sondern auch uns. Und das möchte der Herr uns schenken. Also Anbetung im Geist ist Anbetung, die vom Heiligen Geist erfüllt und belebt ist. Drittens, Anbetung im Geist geschieht in der Freiheit des Geistes. 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 17, da sagt Paulus, der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Eins der Merkmale neutestamentlicher Anbetung und das Merkmal, ob der Heilige Geist am Wirken ist, ist Freiheit. Der Heilige Geist führt immer in die Freiheit, weil er führt zu der Person Jesus. Und er ist die Wahrheit, die frei macht. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Weil der Heilige Geist uns zur Person der Freiheit führt, werden wir frei. Wovon werden wir frei? Von Furcht? Von Verdammnis? Wir werden frei von religiösen Denkschemen und Mustern? Wir werden frei von menschenkontrollierter Anbetung? Es gibt einen Unterschied zwischen neutestamentlicher und alttestamentlicher Anbetung. Der wesentliche Unterschied bestand darin, dass die Menschen, die dort Gott anbeten wollten, eigentlich gar nicht zu Gott rankommen konnten. Das konnte nur einmal der Hohepriester im Jahr. Er konnte zur Bundeslade kommen, die im Allerheiligsten stand. Der Weg war versperrt. Der Weg in die Gegenwart Gottes war versperrt. Um dorthin zu kommen zu Gott, da musst du erstmal durch den Vorhof, da war das Waschbecken. Da musstest du in das Heiligtum hineingehen, das vordere Zelt. Da war der Schaubrotaltar. Da war der siebenarmige Leuchter. Da war der Räucheraltar. Und dann war noch zu guter Letzt der dicke, dicke Vorhang, der dir jeden Blick in die Gegenwart Gottes eigentlich versperrte. Und es ist sehr interessant, dass der Hebräerbrief genau auf dieses Ereignis eingeht und ausdrückt, dass ein religiöser Gottesdienst in Wahrheit eine Hinderung ist für echte geistliche Anbetung. Da steht in Hebräer 9, Vers 6 bis 8. Da aber dies so eingerichtet ist, was ich gerade beschrieben habe im Heiligtum, gehen zwar in das vordere Zelt die Priester alle Zeit hinein und verrichten den Dienst, in das zweite aber einmal im Jahr allein der hohe Priester, nicht ohne Blut, das er darbringt für sich selbst und für die Verehrung des Volkes. Jetzt heißt es hier, damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht geoffenbart ist, solange das vordere Zelt noch Bestand hat. Um wirklich Gott anzubeten, muss das vordere Zelt weg. Das vordere Zelt steht für die Rituale, für die religiösen Ausübungen und Formen. Und für die Juden damals war das natürlich das Gesetz. Und sie mussten es erfüllen. Und das bedeutete für sie, den Schaubrotaltar zu bedienen, den Leuchter zu bedienen, das Räucherbecken zu bedienen, draußen den Opferaltar ständig aktiv zu halten. Aber sie sind niemals vorgedrungen zur echten Anbetung. Und heute, wisst ihr heute, das ist gar nicht so weit weg. Es gibt so viele Orte, da kommt man nie an. Man kommt nie zu Gott. Nie in das Allerheiligste. Weil es gibt so viele Dinge, die uns den Weg dazu versperren. In manchen Orten sind es Kerzen. In manchen Orten sind es Formen, Liturgien, Rituale. In manchen Orten können es die Instrumente sein. In manchen Orten kann es der Overhead-Projektor sein. Oh Schreck, der Overhead-Projektor ist weg. Ich kann nicht anbeten. In dem Moment bist du abgehalten vom Allerheiligsten. Es gibt so viele Dinge, die in unseren christlichen Kreisen uns abhalten, wirklich zu dem Ort zu kommen, wo wir Gott begegnen. Und das alles muss weg. Das bedeutet nicht, dass wir diese Dinge nicht brauchen, dass wir die beseitigen müssen. Aber diese Dinge müssen in den richtigen Stellenwert gebracht werden, damit wir das wahre Ziel erreichen.
Was ist also Anbetung im Geist? Anbetung in der Freiheit des Geistes. Anbetung im Geist ist, wenn der Geist, der Heilige Geist, die Kontrolle hat. Nicht menschengemachte Anbetung. In unserem Bemühen, alles richtig zu machen, können wir es Menschen schwer machen, zu Gott zu kommen. Bitte jetzt aufstehen, Herrn preisen. Bitte proklamiert jetzt mit mir alle. Hebt jetzt die Hände hoch. Jetzt hinknien. Ich möchte das nicht geringschätzen, weil es gibt Momente, wir brauchen die Anleitung. Das ist nicht das, was ich meine. Aber wenn wir da stehen bleiben, bei diesen Dingen, und das ist nicht immer die Schuld derjenigen, der die leiten, sondern es ist häufig die Verantwortung jedes Einzelnen, ob du dich damit zufrieden gibst. Anbetung im Geist ist, dem Heiligen Geist zu erlauben, dass er dich tief hineinführt in das Heiligtum, in das Allerheiligste, der Ort, wo Gott ist. Betung im Geist bedeutet, dass der Geist Gottes Kontrolle hat. Vielleicht möchtest du gerne dich hinknien, aber du weißt jetzt nicht, ob man das so macht. Deswegen machst du es nicht. Warum? Du möchtest deine Hände hochheben, den Herrn anbeten. Sei frei. Anbetung ist für Gott. Es geht nicht darum, Menschen zu gefallen in Anbetung. Es ist nicht für Menschen, dass wir Gott anbeten, sondern es ist für Gott. Ihr erinnert euch, das Thema war Anbetung in Geist und Wahrheit. Und ich möchte den letzten Aspekt, nämlich Anbetung in Wahrheit, etwas beleuchten, damit wir auch darüber ein Verständnis haben. Lass uns nochmal zu Johannes 4 gehen, Vers 24, und das lesen als Einstieg. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Dieses Wort Wahrheit ist dieses Wort Aletheia. Aletheia bedeutet Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit, spricht von Realität, bedeutet Tatsache und von einem Fakt, das ist ein Faktum. Und zwar nicht nur intellektuell. Wenn wir dieses Wort Wahrheit uns ansehen, dann müssen wir verstehen, dass wenn es um diesen Begriff Wahrheit geht, dass es nicht eine bloße intellektuelle Tatsache meint, sondern es spricht von der Realität einer Sache. Es spricht von dem Gehalt dieses Wortes. Aletheia, Wahrheit bedeutet nicht, nur das richtige Wort zu benutzen oder etwas Richtiges auszusagen, sondern es weist auf die Realität hinter diesem Begriff hin. Und für mich ist das eine ganz wichtige Sache, wenn wir auch über Anbetung sprechen, weil in Anbetung geht es um Realität. Um etwas Echtes. Es geht nicht nur um die richtigen Begriffe zu gebrauchen. Es geht nicht nur darum, die richtigen Worte Gott gegenüber zu äußern, sondern es geht darum, dass diese Worte gefüllt sind mit Substanz, mit Realität. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, wo Menschen eigentlich ein großes Verlangen haben nach Wirklichkeit, nach Realität, nach etwas Echtem. Und der Grund dafür ist, weil wir gleichzeitig in einer Zeit leben, wo es so viel Unechtes gibt. Die Werbung verspricht uns Dinge, die sie nicht halten kann. Die Politiker versprechen uns Dinge, die sie nie halten können und werden. Es gibt so viel Unechtes. Du wirst Tag für Tag bombardiert und musst dich auseinandersetzen mit Dingen, die etwas vorgeben, aber nicht das einhalten, was sie eigentlich sagen. Und so wirst du Tag für Tag bombardiert mit diesen unechten Dingen. Leider ist es so, dass wir als Gemeinde Jesu heutzutage uns oftmals dem Vorwurf stellen müssen, dass wir unreal sind. Wir Christen geben etwas vor, wir sagen etwas, was nicht immer in unserem Leben zu finden ist. Wie das Paulus zu Timotheus sagt, dass, weil wir in einer Zeit leben, wo Menschen eine Form der Gottseligkeit haben, ein äußeres Gebilde der Gottseligkeit, aber nicht den Inhalt. Sieht alles so richtig aus, aber ist doch nichts hinter, ist Luft. Und wenn wir von Unrealität sprechen, dann ist es etwas, wo wir etwas vorgeben, was nicht da ist. Eine Diskrepanz zwischen Wort und Tat. Unrealität bedeutet, das Innere entspricht nicht dem Äußeren. Was ist Realität? Realität im Gegenzug ist etwas, könntest du sagen, dass der Inhalt der Verpackung entspricht. Die Computerfreaks, die kennen das. What you see is what you get. Das, was du auf dem Bildschirm dargestellt bekommst und siehst,
Was du dort siehst, ist tatsächlich das, was du bekommst, als Ausdruck oder wie auch immer. Realität entsteht dann, wenn wir nicht zulassen, dass eine Kluft entsteht zwischen dem, was wir sagen und zwischen dem, was wir tun. Anbetung bedeutet ja, Gott etwas zu schenken. Und stell dir vor, du kommst zu jemandem, den du sehr gerne hast, und dann gibst du ihm ein dickes Geschenk, sieht gut aus, sagt, er freut sich und empfängt es und sagt, boah, der muss mir ja wirklich schätzen, dass er mir so etwas Großes auch noch schenkt. Das ist riesig, riesiges Paket. Mach dir das Paket auf. Da ist gar nichts drin. Würdest du dich über so ein Geschenk freuen? Es sah groß aus, aber nichts dahinter. Die Verpackungsindustrie, die ist gut darin, das zu tun. Gott ist interessiert an Realität. Gott ist mehr an dem Inhalt interessiert als an der Verpackung. Heutzutage werden die Verpackungen immer bombastischer. So schön und gut auch die äußerlichen Dinge sind, Gott möchte den Inhalt haben. Erinnert euch an die drei Magier, die aus dem Osten kamen. Sie kamen zu Jesus, brachten ihm Geschenke mit, öffneten ihre Kisten und da war tatsächlich was drin. Maria hatte dieses Öl in dieser Alabasterflasche. Sie kam nicht zu Jesus, brach es auf und dann ist nichts drin. Nein, sie war sicher und hatte sichergestellt, dass in diesem Gefäß etwas drin ist. Gott möchte Substanz. Gott möchte Realität haben. Auf Anbetung bezogen heißt das, wenn wir lediglich das Äußere zu Gott bringen und nichts dahinter ist, dann ist es so, als wenn wir jemandem etwas schenken, was eine tolle Verpackung hat, aber wo nichts drin ist. Das Wort für Herrlichkeit ist Kabod. Dieses hebräische Wort bedeutet auch Gewicht. Es drückt aus, dass etwas Substanz hat. Wenn etwas Gewicht hat, dann hat es eine hohe Dichte. Ein Stein hat eine hohe Dichte, deswegen hat er ein hohes Gewicht. Verglichen mit seinem Volumen ist er sehr schwer. Wenn es etwas gibt, was in dieser Generation, in dieser Zeit, in der wir leben, den Unterschied macht in unserer Gesellschaft, dann ist es eine Gemeinde, die nicht nur die richtigen Worte macht, sondern die auch die Realität und das Leben dahinter besitzt. Und wir wissen alle, dass es die größte Herausforderung, die es überhaupt gibt. Es ist viel leichter, etwas zu sagen, das Richtige zu sagen, als das wirklich zu leben. Jeder von uns lebt nicht hundertprozentig, total, selbst wenn er mit ganzem Herzen das möchte, hundertprozentig genau das aus, was er glaubt. Aber wisst ihr, das ist auch nicht das, worum es Gott geht. Gott geht es darum, dass wir in Einklang kommen mit seinem Willen, in Einklang kommen mit dem, was wir glauben und bekennen und was wir wirklich haben in unserem Leben. Also, unsere Anbetung muss ein Ausdruck dessen sein, was wir wirklich sind. Und jetzt die Frage, wie kann unsere Anbetung an Substanz zunehmen? Und ich möchte euch hier 4 Antworten liefern. Erstens, wenn Jesus das Zentrum unseres Lebens ist. Ein Mensch, der Jesus Christus zum Zentrum seines Lebens macht, ist ein Mensch, der Gewicht hat. Weil Jesus ist die Wahrheit. Und wenn in deinem Leben alles um diese Person der Wahrheit sich dreht, dann wird Gewicht, Realität, Wahrheit in deinem Leben sein. Jesus selbst drückte es so aus, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Trachte zuerst, Matthäus 6, Vers 33, dieser bekannte Vers. Wenn es heißt, trachte zuerst, dann möchte ich euch hier ein Verständnis darüber geben, was dieses zuerst eigentlich meint. Dieses Wort für erst, was wir dann in Matthäus 6, 33 gelesen haben, ist dieses Wort Proton. In der Chemie, da gibt es das Wasserstoffatom. Und da gibt es eben den Proton, der Kern. Und was schwirrt da rum? Elektron, genau. Und so, genau so soll unser Leben aussehen. Jesus im Zentrum. Jesus der Erste. Jesus der Proton. Der Protos. Und alles drumherum wird sich in die richtige Laufbahn bewegen. In diesem einfachen Bild der Schöpfung findest du ein ganz wichtiges Lebensprinzip. Trachte zuerst nach dem Herrn. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und alles andere wird euch hinzugetan werden. Wenn du dich fokussierst um das Proton, wird alles in seinen richtigen Lauf kommen. Dieser Lebensstil, der bringt Realität in dein Leben. Dieser Lebensstil bringt Substanz in dein Leben, weil Jesus das Zentrum ist und dann wirst du in der Anbetung dastehen und es wird Realität haben, wird Gewicht, Substanz haben. Zweitens, wie unsere Anbetung an Substanz zunehmen kann. Wenn wir die Wahrheit lieben, wir müssen Liebhaber der Wahrheit werden. Gerade in dieser Zeit, in der wir leben, wo ein Frontalangriff gestartet wird gegen das, was wirklich Wahrheit ist. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, die darüber sprechen. Römer 1, Vers 18. Da wird gesagt etwas über die Gesellschaft, die sich von Gott entfernt. Da heißt es, dass Gottes Zorn offenbart wird über die Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Da ist ein vorsätzliches Niederhalten, Zurückhalten, Widerstehen der Wahrheit. Sie tun es vorsätzlich, weil sie es meinen, besser zu wissen. Weil sie die Wahrheit, die Liebe zur Wahrheit verloren haben. Es gibt viele andere Stellen, die darüber sprechen. Sei nie zufrieden mit Unrealität. Sei nie zufrieden mit Unwahrheit. Erlaube es niemals, dass irgendjemand oder irgendetwas dich in eine Position bringt, wo du Kompromisse machst mit dem, was wahr ist. Das bedeutet nicht, dass wir immer sagen müssen, was die Wahrheit ist und jeden zu Kleinholz hacken in unseren Diskussionen und Gesprächen. Darum geht es nicht. Aber es bedeutet, dass wir unseren Maßstab, unseren persönlichen Maßstab hochhalten. Dass du dich nicht zufrieden gibst mit Unwahrheit. Wenn du etwas erkennst, was Wahrheit ist, das ist dein Maßstab. Und du machst keine Kompromisse damit. Du lässt dich nicht einwickeln und sagen, ach, es ist eigentlich einfacher so zu leben, so ein bisschen Kompromiss zu machen und so. Und obwohl du etwas weißt, was wahr ist, tust du etwas anderes. Und genau das passiert in ganz vielen Kreisen, Zirkeln, Leben unter Christen. Und das hüllt uns aus. Das nimmt uns die Substanz weg. Lass uns nicht zufrieden geben mit Dingen, die den Anschein haben, wahr zu sein, aber eigentlich nicht wahr sind. Liebe die Realität, liebe die Wahrheit. Drittens, wenn wir ehrlich gegenüber Gott werden. Hebräer Kapitel 10, Vers 22. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen gesprengt, damit gereinigt vom bösen Gewissen. Ich möchte hier euch aufmerksam machen, dass es hier nicht heißt, lasst uns hinzutreten mit perfektem Herzen. Sondern es heißt hier, lasst uns hinzutreten. Und wenn du hinzutretest, dann trete hinzu mit wahrhaftigem Herzen. Das ist ein großer Unterschied. Der Gedanke, dass wir erst vollkommen sein müssen in einem gewissen Sinne, um zu Gott zu kommen, hält Millionen von Menschen ab, die eigentlich gerne Gemeinschaft mit Gott haben wollen, aber sie fühlen sich ständig unwürdig, vor Gott zu sein. Weil Jesus ist gekommen, um einen neuen Weg, neuen und lebendigen Weg zu öffnen. Und solange wir wahrhaftig sind, unseren Glauben auf das Blut Jesu richten und bereit sind, mit unseren Unvollkommenheiten zu handeln und zu verändern, der Weg ist offen und du wirst Gott begegnen. Du kannst Gott nichts vormachen. Ja, manchmal, wir tun Dinge im Geheimen und heute sind viele Menschen gefangen zu Hause vor ihrem Computer, im Internet und sie surfen und flitzen um die ganze Welt und landen an irgendwelchen Plätzen, wo sie eigentlich nicht landen sollten und sie schließen sich ein in ihren Raum und sie machen sicher, dass sie keiner sieht. Da ist jemand. Wenn du Christ bist, da ist jemand, der in dir lebt und der alles ertragen muss, wem du dich aussetzt. Deswegen brauchst du gar nicht, dich zu verstecken. Gott sieht das sowieso. Und du musst sowieso die Konsequenzen der Sünde bezahlen. Wir denken, nur weil wir uns verstecken und im Geheimen sündigen, dass es okay ist. Aber Gott sieht alles. Und du kannst Gott nichts vormachen. Der Psalm 139 spricht darüber. Und dann ist ein wunderbarer Psalm, um darüber zu meditieren. Weil er spricht über die Allgegenwart Gottes. Über die Allmächtigkeit Gottes. Die Souveränität Gottes. Weißt du, wenn du irgendetwas in deinem Leben verbirgst, gib auf, hör auf damit vorzutäuschen vor Menschen. Weil da ist jemand, der hat das sowieso längst rausgekriegt. Und da gibt es keinen Grund, sich zu verstecken. Komm ans Licht. Komme zum Licht. Und du wirst erleben, wie in dem Licht Befreiung ist und Reinigung ist und alles andere. Gott weiß alles. Wenn du zum Beispiel im Lobpreis stehst und du kochst innerlich, du hast so viel Frust, du bist in deinem Selbstmitleid gefangen. Und dann stehst du vor Gott und sagst, Gott, ich liebe dich, ich bete dich an. Hör auf damit. Hat keinen Zweck. Gott weiß sowieso, was du in deinen Gedanken hast. Lieber ein Zornausbruch in der Gegenwart Gottes als schöne, aber unehrliche Worte. Aber wenn du wirklich kochst und frustriert bist, ja, dann kriegst du mal einen Zornausbruch. Und alle wissen Bescheid, dass du gerade mal durchkämpfst. Die Psalmisten verstanden es, ihr Herz vor Gott auszuschütten. Psalm 62, Vers 9 sagt, schüttet euer Herz vor ihm aus. Viele Psalmen zeigen eine unheimlich radikale, ehrliche Anbetung. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Hast du schon mal was ausgeschüttelt? Nimm dein Herz und schüttel das mal richtig aus. Das ist dieses, was dieser Satz sagt. Schüttet vor dem Herrn euer Herz aus. Aber denke daran, dass es heißt vor dem Herrn. Und bevor du zu jemand anders gehst, gehst du erstmal zu Gott. Und wann immer ich das getan habe, ich bin zu einem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, oh, und dann fing Gott an zu sprechen und sagen, ich weiß das alles, wie es dir geht und so. Und da habe ich gedacht, oh Mann, Gott, du bist Gott. Und eigentlich ist das gar nicht die Wahrheit. Ich nehme mich viel zu sehr wichtig und ich bin viel zu sehr auf mich konzentriert. Verzeih mir. Und dann habe ich weitergemacht, habe angefangen, Gott zu danken und zu preisen. Wenn wir in dieser Weise mit diesen Sachen umgehen, dann werden wir bewahrt bleiben in unseren Herzen. Dann staut sich nicht alles an und irgendwann kommt der große Knall. Was ist Ehrlichkeit? Ehrlichkeit bedeutet, die Wahrheit zu sprechen. Zum Beispiel im Punkt Krankheit. Wenn du sagst, ich bin nicht krank, ich bin nicht krank, ich bin nicht krank. Ist es die Wahrheit sprechen? Nein. Wenn du sagst, ich bin krank, ich bin krank, ich bin krank. Ist das die Wahrheit sprechen? Nein. Nein, ist nicht ehrlich. Es ist nicht die Wahrheit zu sprechen, weil du verleugnest die Tatsache, dass du durch seine Striemen geheilt bist. Im ersten Fall verleugnest du die Tatsache, dass du wirklich krank bist. Im zweiten Fall ist auch nicht ehrlich sein, weil du verleugnest, dass Jesus nicht nur für deine Sünden, sondern für deine Krankheit gestorben ist. Und du bekennst nicht die Wahrheit. Der richtige Weg ist, zu sagen, okay, das ist ein Fakt. Ich bin krank, bin angeschlagen, ich habe irgendetwas, aber durch seine Wunden bin ich geheilt. Und ich akzeptiere nicht die Krankheit, die ich jetzt habe, und ich glaube dem Herrn, weil sein Blut nicht nur für meine Sünden, sondern für meine Krankheit geflossen ist, dass ich gesund werde. Das ist die Wahrheit zu sprechen. Es gibt eine falsch verstandene Ehrlichkeit, die uns abhält, zu ihm zu kommen. Und die Wirklichkeit ein Ausdruck des Unglaubens ist. Wenn Ehrlichkeit uns abhält, zu Gott zu kommen, dann bist du getäuscht. Deswegen heißt es hier in Hebräer 10, Vers 22, wir sollen mit wahrhaftigen Herzen kommen und voller Gewissheit des Glaubens. Es gibt heute viele Menschen, die behaupten, ehrlich zu sein, aber sie sind so gefangen in ihrem Unglauben und sie denken, sie tun Gott einen Gefallen, dass sie so ehrlich sind. Wenn du ehrlich bist, dann verbinde das mit deinem Glauben an Gott. Schütte dein Herz vor ihm aus. Psalm 77 ist einer dieser ehrlichen Psalmen. Und der Psalmist ist ganz schön am Grollen. Er ruft zu Gott, wo bist du Gott? Und er klagt ordentlich von Vers 1 bis 10, liest du das? Bis 11. Und dann ab Vers 12. Da kommt eine Besinnung in Vers 12 und 13. Und da sagte er plötzlich, ich will gedenken der Taten Jahres. Ja, deiner Wunder von alters her will ich gedenken. Ich will nachdenken über dein Tun. Und dann ab Vers 14 und bis zum Ende des Psalms kommt eine erstaunliche Wende, weil er fängt dann plötzlich an, Gott zu preisen. Das ist der Weg, was ich sehe bei den Psalmisten. Die fangen beim Schimpfen an, besinnen sich, tun Buße, kehren um. Und enden in der Anbetung Gottes. Warum? Weil sie ihr Herz vor Gott ausgeschüttet haben. Und wenn du dein Herz vor Gott ausschüttest, dann ist das keine Sackgasse. Dann ist es nicht, dass da kein Ausweg ist, sondern wenn du dein Herz vor Gott ausschüttest, dann ist da immer eine Lösung. Und du wirst immer dem lebendigen Gott begegnen, der dir raushilft aus deinem Loch. Was nützt es, wenn du dich in deinem ganzen Groll und Schimpfen und deinem ganzen Missmut dich immer tiefer und tiefer eingräbst in deine Grube, bis du nicht mehr rauskommst? Deswegen schütte dein Herz vor Gott aus. Also mit Wahrhaftigkeit und Herzen des Glaubens sollen wir zu ihm kommen. Viertens, und das ist der letzte Punkt, wenn wir ehrlich gegenüber einander werden. Anbetung besitzt nicht nur eine vertikale Dimension, sondern eine horizontale. Anbetung besitzt nicht nur besteht nicht nur daraus Gott und ich, sondern auch ich und du. Und das findest du ganz oft in der Bibel. Zum Beispiel heißt es im 1. Petrus 3, Vers 7, sagt Petrus zu den Ehemännern: Ihr Männer, seid nett zu euren Frauen, ermutigt sie, denn wenn ihr nicht nett zu euren Frauen seid, wenn ihr sie nicht behandelt, dann ist Gott taub, dann wird Gott eure Gebete nicht erhören. Das heißt, unsere Beziehung hier auf der Horizontalen beeinflussen direkt unsere Beziehung der Vertikalen. 1. Johannes 4, Vers 20. Wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. Wenn unsere Anbetung Substanz und Realität haben soll, müssen unsere Beziehungen untereinander offen und wahrhaftig sein.